Meine Damen und Herren, über die Erfahrung sprechen zu wollen, mag als Anmaßung erscheinen. Zumindest ist es eine missliche Sache, weil es nämlich immer misslich ist, über einen Gegenstand zu sprechen, der allgemeiner Natur ist, hinsichtlich dessen jeder Mensch seine eigensten Erfahrungen gemacht hat und über den er Bescheid zu wissen glaubt. Kann denn über ein Thema, das so alt sein dürfte wie die Menschheit selbst, etwas ausgesagt werden, das wir nicht bereits wüssten? Fast ist zu vermuten, dass dies der Fall sei. Warum also über dieses Thema sprechen? Was eine Erfahrung sei, das wissen wir alle. Wenn Goethe in seinem Schauspiel Die natürliche Tochter sagt, Erfahrung bleibt des Lebens Meisterin, so haben wir nichts dagegen einzuwenden. Bis zu einem gewissen Grade aber, so will uns scheinen, ist die Erfahrung nicht bloß die Meisterin des Lebens, sondern, und hier beginnt uns das Problem zu brennen, sie ist weitgehend, wenn nicht dieses Leben selbst, so doch zumindest sein Inhalt. Dass wir uns nicht missverstehen, die Erfahrung ist nicht der Inhalt des Lebens schlechthin, sondern des menschlichen Lebens. Jedenfalls insoweit, als wir das menschliche Leben, das will sagen das Leben jedes Menschen, als eine Aufgabe betrachten. Doch was soll das heißen? Es soll heißen, dass das Leben, da es ein fortdauernder Prozess ist, uns vor die Aufgabe stellt, aus ihm, aus den Erfahrungen, die es uns vermittelt und die ja desgleichen Prozesse sind, zu lernen. Man kann das auch anders ausdrücken und kommt damit dem Wesentlichen wahrscheinlich näher. Wir sollen reifen oder doch zumindest reifer werden. Nicht so sehr durch Erkenntnis, sondern durch zunehmende Einsicht in unsere Erfahrungen. Wir sollen aber, und das dürfte wichtig sein, nicht einfach nur lernen, sondern eben reifen lernen. Und reifen wozu? Vielleicht dem Göttlichen entgegen? Wir wissen es nicht genau. Es gibt da viele Vermutungen. In jedem Falle aber kann uns die Erfahrung des Lebens die Selbsterfahrung vermitteln. Diese Selbsterfahrung ist jedoch in ihrer geglücktesten Form nichts weniger als die bewusste und verantwortete Teilhabe am Weltganzen. Was wir unter diesem Weltganzen verstehen wollen, darüber soll nachher noch gesprochen werden. Es ist möglich, dass die Gewinnung dieser bewussten Teilhabe die Aufgabe des menschlichen Lebens ist. Doch wie leistet man sie? Indem man Erfahrungen nicht nur macht, sondern sie zu Bausteinen für die Selbstgestaltung umformt. Und jeder von uns weiß, dass gerade hier die meisten scheitern, die einen vorübergehend, die anderen für immer. Zu einem uralten Thema etwas Neues sagen zu wollen, ist Unbescheidenheit. Etwas anderes ist aber die Tatsache, dass sich jedes, selbst noch so alte Thema, für jedes Menschenleben und somit auch für jede Generation neu stellt. Wenn Goethe die Erfahrung als Meisterin des Lebens bezeichnet, so genügt uns heutigen das fast nicht mehr. Und jene Art Erfahrung, von der vor ihm ein Montaigne handelt, interessiert uns zwar noch, aber sie berührt uns nur als ein Versuch, der in der Weltkonstellation, in der wir leben, keine Resultate zeitigen würde. Montaigne beschließt seine Essays mit dem Kapitel »De l'expérience«. Jenes Wort »Expérience« hatte damals den gleichen Sinngehalt, den das Wort »Erfahrung« ursprünglich im Deutschen hatte. Es hatte den Sinn von reisend erkunden. Montaignes Ausführungen entsprechen noch durchaus diesem Sinngehalt. Sie sind ein reisendes Erkunden, das Sie nicht nur durch die antike Literatur, sondern auch durch verschiedene Provinzen und Länder seiner eigenen Zeit führt, wobei er die verschiedenen Verhaltensweisen der Menschen studiert und schildert und sie in diesem so überaus persönlichen Buche mit den eigenen vergleicht. Ist für Montaigne Erfahrung noch eine Reise? Eine Entdeckung? So ist sie 200 Jahre später für Goethe Lehrmeisterin des Lebens. Und was ist sie uns heute? Das, was eingangs angedeutet wurde. Sie ist der Inhalt des Lebens. Dieser Wertzuwachs, den wir der Erfahrung heute zusprechen dürfen, ergibt sich aus der Zunahme möglicher Erfahrungsweise. Nicht nur die Montaignes, nicht nur die Goethes ist heute für uns noch gültig, sondern unsere neue Wirklichkeit hat uns auch neue Erfahrungsmöglichkeiten gebracht. Mit jedem Jahrhundert wird, was Erfahrung sein kann, vielschichtiger. Vergessen wir dennoch nicht, dass die tiefste Erfahrung des Lebens, der tiefste Inhalt des Lebens, die Liebe ist. Je seltener sie wird, desto mehr nimmt sie an Wert zu. Das ist ein Hinweis. Wir alle wissen nur zu gut, dass es am schwersten ist, aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Jeder muss sie von neuem machen. Es braucht jeweils zuerst die eigene Erfahrung, denn der heutige Mensch ist so ich verloren oder so ich bezogen, dass er den anderen schon gar nicht mehr hört. Gerade heute, gerade in unserer Zeit, können wir ja beobachten, dass die Menschen für ihr Leben anscheinend recht wenig aus der Ereignis- und Erfahrungsfülle der letzten Jahrzehnte gelernt haben. Es wäre denkbar, dass es vielleicht nicht nur aufschlussreich, sondern förderlich sei, auf diesen besonderen Sachverhalt einzugehen. Warum lernte man so wenig? Liegt es etwa daran, dass man aus den Erfahrungen nicht lernen will, dass der Ich-Süchtige aus ihnen nicht lernen kann? Die Sprache selbst gibt uns überraschende Hinweise. Seit Generationen gab es immer einen, der führte. Zuletzt gab es einen Führer. Der repräsentierte die Erfahrung, was ja nicht zufällig ist, da die Wörter Erfahrung und Führer mit jenem anderen Wort Gefahr oder Gefährdung des gleichen Ursprungs, der gleichen Wurzel sind. Und dass dies Hintergründe hat, zeigte sich in der Tatsache, dass es nicht ohne Gefahr war, die eigene Erfahrung an irgendeinen Führer abgetreten zu haben. Jede Erfahrung ist immer auch Gefährdung. Wer wagte jeweils voraussagen zu wollen, wie er mit ihr fahren wird? Glückliche Erfahrungen sind zumeist nur Bestätigungen und verführen möglicherweise zur Unachtsamkeit. Jene anderen Erfahrungen aber, die eine Gefährdung enthalten, sie sind es, die uns fördern können, wenn wir sie wahrzunehmen wissen. Wenn wir sie aber nicht zu wahren wissen, dann freilich können wir im Wiederholungsfalle an ihnen zugrunde gehen. Es gibt da ein türkisches Sprichwort, das lautet: Nur der Narr fällt zweimal in dieselbe Grube. Aber wer von uns wäre, bildlich gesprochen, nicht bereits zweimal in dieselbe Grube gefallen, hätte nicht mindestens zweimal den gleichen Fehler begangen und damit zweimal die negativen Folgen auskosten müssen? Und wenn es nur zweimal war, so hatte er Glück, dass er bereits vor dem dritten Male die Lehre aus der Erfahrung gezogen hatte. Trotzdem kennen wir sie alle, jene, denen immer wieder das Gleiche zustößt, derart, dass man von einem solchen Menschen sagt: Nun, das passt zu ihm, oder das konnte nur ihm passieren. Dabei übersieht man dann aber nur allzu oft, dass andere, womöglich schwerer wiegende Dinge, diesen Menschen nicht zustoßen. Es gibt Geschehnisse, die zu uns gehören, die gleichsam die Verlängerung unserer selbst im Außen sind, Teile von uns, so wie ja auch eine Geste ein Teil von uns ist. Arg wird es nur dort, wo diese Geschehnisse einen bedrohlichen Charakter annehmen oder den der Behinderung. Ein Süchtiger, ein Trinker oder ein Spieler sind da die Grenzfälle. Und die kranke Komponente, sei es die Erbanlage, sei es die eigene Schwäche, hindert sie daran, den Ersatzcharakter dieser Süchte erkennen zu wollen. Erkennten sie dies, sie würden ihre Fehler dafür gebrauchen können, wozu uns die Fehler gegeben sind, dass wir sie nicht als Hindernis verwenden, sondern als Anreiz, als Sprungbrett, um ihre Auswirkungen in positive zu verwandeln. Meist aber hat man das Gefühl, ja schlimmer als das, immer wieder macht man die Erfahrung, dass die Menschen, je älter sie werden, desto weniger aus ihren Erfahrungen lernten. Damit sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin stellten. Woran liegt es, dass heutzutage die Menschen anscheinend weniger aus den Erfahrungen lernen, als man glauben sollte, dass es möglich sei und nach allem, was geschah, wohl auch möglich sein müsste? Es scheinen da, wenn wir eine Antwort versuchen, vor allem zwei Umstände eine Rolle zu spielen, die für unser Zeitalter leider bezeichnend sind: der Materialismus und die Beziehungslosigkeit. Beide aber dürften Folgen der zunehmenden Ich-Verhärtung des heutigen Menschen sein. Es soll nun nicht behauptet werden, dass eine materialistische Einstellung zum Leben oder die des beziehungslosen Menschen gleichbedeutend seien mit einem Mangel an Erfahrung. Wohl aber darf man sagen, dass die Erfahrungen, die derjenige sammelt, der seine Lebenskraft nur den minderen Werten zuwendet, auch minderer Art sind. Jede zu weitgehende Betonung der materiellen Seite des Lebens züchtet, ja überzüchtet, die Egozentrik, bis sie schließlich in vollständige Beziehungslosigkeit ausartet. Ein Mensch aber, der Zeit seines Lebens, alle Erfahrungen, die er macht, nur dahin ausnutzt, seine Ich-Sucht zu befriedigen und zu steigern, schnürt sich selber von den echten Bezügen ab, von denen zum eigenen Wesen, von denen zum Mitmenschen, von denen zu den ewigen Werten. Der Inhalt seines Lebens wird dürftig. Dürftig wird, was er aus seinen Erfahrungen lernt, armselig wird sein Ich, das den minderen Werten nachjagt und ihn so hindert, für sein innerstes menschliches Wesen durch die echte Erfahrung jene Fülle zur Wirkung zu bringen, die in jedem Menschen schlummert. Er wuchert gewissermaßen mit dem falschen Funde. Und das tut kein Mensch auf die Dauer ungestraft. Wer es tut, dem geschieht das, was wohl zum Schlimmsten und Ärgsten gehört, das einem Menschen überhaupt zustoßen kann: dass er in den entscheidenden Jahren seines Lebens, die sich so alle 14 Jahre mehr oder weniger wiederholen, versagt. Da sind jene, die um das 21. Lebensjahr die Ablösung von den Eltern nicht richtig zu vollziehen vermochten. Oder jene anderen, die es nicht schafften, um das 35. Lebensjahr ihre Stellung in der Welt aus eigener Kraft zu erringen. Oder jene, die um das 49. Jahr ihr Werk nicht geleistet haben und es nicht lernten, weiter als nur auf ihr Ich zu sehen. Die einen blieben ewige Kinder, die anderen ewige Jünglinge, die anderen ewige Männer. Den Schritt zum Menschen machte keiner von ihnen. Sie reiften nicht, sie blieben stecken, denn sie übersprangen die entscheidenden Jahre. Der innere Widerpart in ihnen, die schwer kontrollierbare Sphäre der Triebe und Gefühle, dieser Widerpart blieb der mächtigere gegenüber der möglichen Erfahrung, vor der sie sich ängsten. Denn es ist mühsam anzuerkennen, dass es nicht auf die Macht über die Eltern, noch auf jene über den angeblich geliebten Menschen, noch auf die Macht über die Menschen schlechthin ankomme, sondern auf die Kraft des eigenen innersten Wesens über das eigene Ich. Die Ich-Sucht, die es sich nicht eingestehen kann, dass tiefer als das Ich größere Werte als es das Ich ist, schlummern, diese Ich-Sucht, die Angst hat vor dem Ungreifbaren und die deshalb dem Ich-Trieb, dem Machttrieb oder auch nur dem Vitaltrieb verhaftet bleibt, sie ist ein Ausweis für die Liebesunfähigkeit, aus der die mangelhafte Erfahrung erwächst. Jener Erfahrungsmangel, ja, jene Erfahrungsangst, aus der heraus diese Menschen die eigenen großen Krisen überspringen, die ihnen Anreiz zum Reifen sein sollten. Das geht so weit, geht bis zu der geradezu widernatürlichen Einstellung, der man allenthalben begegnet, dass die Menschen der minderen Erfahrung nur ein geringschätziges Lächeln für jene haben, die durch die wesentliche Erfahrung zuerst einmal in die innere Not und in den inneren Kampf gestoßen werden. Denn jene Not und jenen Kampf fürchten sie. Und da sie selber ihnen auswichen, müssen sie jene lächerlich machen, die versuchen, sie zu bestehen. Wird diese Not aber bestanden, so bringt sie Ernten ein, die jedoch mit keinem materiellen Maßstab gemessen werden können. Und damit verlieren sie für viele jedweden Wert. Denn die Folge der Ich-Sucht ist die Flucht vor den inneren Werten, den geistigen, in die äußeren. Diesen äußeren zu verfallen, heißt aber beziehungslos werden. Und es bedeutet zugleich den Verlust auf immer der Erfahrung, dass es, von den ewigen Werten aus gesehen, gar keine Trennung gibt zwischen dem, was man innere und dem, was man äußere Werte nennt. Dass der Materialismus und die zunehmende Beziehungslosigkeit eine Gefahr bedeuten, diese Erfahrung haben manche Kreise des Abendlandes versucht, Rechenschaft zu tragen. Nicht nur Russland, auch Amerika denkt materialistisch. Und der eiserne Vorhang ist das weltweite Zeichen jener Beziehungslosigkeit, die tagtäglich durch die immer mangelhafter werdende Beziehung des Einzelnen zu seiner Arbeit verstärkt wird. Wie soll aber jemand, der kaum mehr eine Beziehung zu seiner alltäglichen Arbeit hat, eine Beziehung zu jener vordringlichsten, zu der Arbeit an sich selber haben? Nur diese Arbeit ist gewähr, dass er dank seiner Erfahrungen, dank seiner verarbeiteten Erfahrungen reift. Was nützt es schon, beispielsweise aus dem Osten importierte Erfahrung wie Yoga und Irrgemeditation zur eigenen machen zu wollen, wenn sie uns als Europäern bewusstseinsmäßig fremd ist und weitgehend fremd bleiben muss? Die Bemühungen vieler neuer Gemeindebildungen sind solche Versuche, die man besser als Versuchungen bezeichnen sollte. Dass sie hin und wieder Erfolge zeitigen können, sei nicht bestritten. Aber die Beziehungslosigkeit des Einzelnen wird nicht durch ein durchaus fragwürdiges Gemeinschaftserlebnis, noch weniger durch die seelische Zurschaustellung, durch öffentliche Schuldbekenntnisse oder ähnliche Zustände abgebaut, wie sie hier und da im Schwange sind. Jene Teilhabe am Weltganzen aber, von der wir eingangs gesprochen haben, ist kein Zustand. Sie ist nicht einmal ein Sein, denn sie schließt auch das sogenannte Nichtsein in sich. Sonst wäre sie ja nicht Teilhabe am Weltganzen. Alle diese Versuche, die wir erwähnten, führen zu keiner echten Erfahrung. Auch dann nicht, wenn gewusst oder ungewusst ein östliches Leitbild, das von einer vorwiegend mystischen Sehnsucht genährt wird, hinter diesen Versuchen steht. Der Osten nämlich kennt die, wie er es nennt, große Erfahrung, jenen tiefinnersten und manchmal zugleich überhellwachen Ruck, der den betreffenden Menschen in die Teilhabe am Weltganzen trägt. Aber, und das scheint wohl doch wichtig, diese große Erfahrung ist kein Privileg des Ostens. Bereits das Johannesevangelium deutet sie an. Dort, wo Jesus zu Nikodemus spricht: Keiner könne das Reich Gottes sehen, es sei denn, er werde von Neuem geboren. Das Weltganze ist, christlich gesprochen, dieses Reich Gottes, dessen nur derjenige ansichtig wird, der die große Erfahrung der inneren Wiedergeburt bestand. Es gab auch im Abendlande immer wieder Menschen, die sie erfuhren. Denken Sie an Meister Eckhart und manchen in neuerer Zeit, die dieser Erfahrung teilhaftig wurden, ohne deshalb in die mystische Ich-Auslöschung zurückzusinken. Von ihnen aber gilt, was der große persische Weise und Sufi-Meister Saadi sagte: Denn wem einmal Erfahrung ward, nichts wird man mehr von dem erfahren. Warum aber wird man von ihm nichts mehr erfahren? Weil diese Erfahrung der Teilhabe am Weltganzen ja auch das Unsichtbare umfasst, das als solches unsagbar, unaussprechlich, also das nicht mitteilbare Geheimnis ist. Diese Erfahrung übertrifft selbst noch die tiefste Liebeserfahrung, derer zwei Menschen gemeinsam teilhaftig werden können und die doch wenigstens zwei Menschen als ihr größtes Lebensgeheimnis miteinander zu erfahren vermögen. Wir aber, mitten hineingestellt in den großen Umbruch der Menschheit, der, wie die Erfahrung uns täglich lehrt, heute geschieht, wir sollten uns täglich bemühen, diesen Umbruch mitzuvollziehen. Diesen Umbruch, der eine Neugestaltung und eine Neubewertung anstrebt und der somit dem Anliegen jedes Einzelnen entspricht. Denn ob die Menschheit, ob eine Gruppe von Menschen, ob ein sich liebendes Paar oder der einzelne Mensch, wer seine Erfahrungen schlecht nutzt, wer die einzigartige Chance des Menschseins verspielt, nämlich die Chance, die bewusste Teilhabe am Weltganzen erfahren zu dürfen, der verweckt, fällt ab, fällt hinunter zu Schemen und Schatten, unwiederbringbar. Ihm wird die letzte Erfahrung, der Tod, ein Schrecken sein. statt dass er ihm zur erfüllten Frucht des Lebens würde. Zu jener Frucht, die unsichtbar jedem Leben innewohnt, in dem Wissen, dass beide, Leben und Tod, und damit auch das Sichtbare und das Unsichtbare, nur verschiedene Erfahrungsweisen und Erfahrungsmöglichkeiten Gottes sind.